Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen.
Ich freue mich heute, Gabi Gesche-Franzen zu Gast zu haben. Gabi Gesche-Franzen ist in unserem Netzwerk auch als Coach und Beraterin tätig. Und von daher kennen wir uns seit vielen Jahren und arbeiten an verschiedenen Projekten auch zusammen. Hallo Gabi.
Guten Morgen, Burkhard.
Grüße dich. Gabi, beschreibe doch unseren Hörerinnen und Hörern, wie du arbeitest. Vielleicht gibt es auch Beispiele dazu und wie du auch dazu gekommen bist, so zu arbeiten.
Ja, sehr gerne. Ja, ich gehöre eher zu der Hälfte der Coaches, die nicht Psychologie studiert haben, sondern über die praktische Arbeit zum Coaching gekommen sind. Mein Arbeitsleben hatte viele verschiedene Stationen, von denen ich heute sehr profitiere. Ich habe viele Jahre im Dienstleistungsbereich gearbeitet und habe mich da immer wieder auf neue Menschen und Situationen einrichten müssen. Und gerade das erleichtert mir heute auch den Umgang mit unterschiedlichsten Klienten.
Magst du ein, zwei Stationen auch verraten?
Ja, gerne. Also ich habe meine berufliche Laufbahn im sogenannten Traumberuf Flugbegleiterin begonnen, habe über 10 Jahre bei der Deutschen Lufthansa als Flugbegleiterin gearbeitet und bin dann gewechselt in den Sekretariatsassistenzbereich. Habe da viele Jahre gearbeitet auf Geschäftsleitungsvorstandsniveau und bin über diese Arbeit dann irgendwann auch in den Personalbereich gekommen, habe einige Jahre als Personalverwalterin und auch in der Personalentwicklung gearbeitet und zuletzt in einem mittelständischen Chemieunternehmen als Personalleiterin.
Okay, das heißt also, du kennst in Anführungszeichen die andere Seite auch.
Das ist genau das, was ich denke, was mein großer Vorteil ist, dass ich einfach so den betrieblichen Alltag kenne und zwar sowohl aus dem Mittelstand wie auch aus Großkonzernen. Ja. Und das ist so das, was ich manchmal denke, wenn ich so Leute berichten höre, die mit reinen Psychologen zusammengearbeitet haben, denen fehlt jede praktische Tätigkeit. Ja. Und das sehe ich einfach als Vorteil an, dass ich sagen kann, ja, ich weiß, wie das ist, wenn man jeden Tag in den gleichen Laden geht, sich über die gleichen Kollegen ärgert, mit den gleichen gut anfreundet, kenne einfach viele knifflige Situationen, die sich ergeben im Berufsalltag. Und von daher ist es für mich leichter, mich dann auch in die Situation des Klienten hineinzufinden und zu sagen, okay, kenne ich, kann ich nachvollziehen, was ist damit, was ist damit.
Ja. Ja,
so. Und von daher würde ich mein Coaching immer als sehr praxisorientiert und auch ein Stück weit pragmatisch bezeichnen, weil ich einfach glaube, dass vieles so theoretisch sich gut anhört, aber sich im praktischen Alltag so gar nicht umsetzen lässt.
Also auch keine Methodenzauberei, sondern die Frage, was hilft wirklich?
Was hilft wirklich und vor allen Dingen, was hilft dem Klienten wirklich? Ne? In welchem Alltag befindet er sich und wie, wo sind so seine Hürden, wo kommt er nicht drüber? Und dann da genau gucken, okay, es gibt zwar einen theoretischen Hintergrund, aber was hilft ihm jetzt in der Praxis? Ne? Also von daher ist für mich immer die Praxisorientierung, das, was er tatsächlich nehmen und auch umsetzen kann, das wirklich wichtig.
Wenn wir in deinen Alltag schauen, wie funktioniert das dann in deinem Fall? Also ich weiß natürlich, wie das funktioniert, aber für unsere Hörerinnen und Hörer ist es ja manchmal so auch, dass du auch aus dem Netzwerk dann über Empfehlungen neue Klienten bekommst. Wenn ich jetzt beispielsweise jemand wäre aus dem Mittelstandsbereich, würde sagen, ich brauche Unterstützung, ich habe irgendwie den Überblick verloren, ich muss mal wieder meine Ziele nachschärfen, sowas in der Art. Wären das ein typischer Kunde? Oder Klient?
Ja, durchaus. Mhm. Ja, wenn er das Coaching von einer Firma bezahlt bekommt, dann ist es in der Regel ja auch möglich, dass man im Unternehmen mal vor Ort ist. Das finde ich also auch immer ganz, ganz spannend, den Klienten am Arbeitsplatz zu besuchen.
Ja.
Da mal zu gucken, ja, wie hat er sich da eingerichtet. Ich finde zum Beispiel so einen Schreibtisch, der spricht Bände.
Ja. Jetzt schaue ich mal immer auf meinen Schreibtisch.
Ja, der sieht ja sehr übersichtlich aus. Okay. Aber ich bin also schon wirklich an Schreibtischen gewesen, wo ich mich gefragt habe, wo arbeitet der denn? Ja. Also da war dann nur noch so ein Platz von, weiß ich nicht, 40 mal 40, so eine Nische zwischen den Häufchen rechts und links. Und das führt halt eben einfach auch dazu, dass man selber, so wie der Schreibtisch ist, so überladen oder so chaotisch ist es dann manchmal auch im Inneren. Also viele Gedanken sind dann eben unsortiert oder gar nicht zu Ende gedacht. Und deswegen sage ich auch immer gerne, für mich ist Klarheit das Wichtigste im Coaching. Also dem Klienten dazu zu verhelfen, sich klarer zu werden über das, was er möchte, was er auch nicht möchte. Manchmal ist auch der umgekehrte Weg der gute Weg, ja, erstmal auszusortieren, was will man eigentlich nicht, bevor man vielleicht klar sagen kann, was möchte man. Und darüber dann halt auch Ansätze zu finden, wie man ihn dabei unterstützen kann. Das ist auch das, was ich so eben unter Ich-Führung verstehe. Und erst im zweiten Schritt so das, was wir oft hören, dieses Selbstmanagement, da denke ich immer, das ist eher Mittel zum Zweck.
Mhm. Ja? So wie Zeitmanagement, genau, oder wie ordne ich meine Dateien oder ähnliche Dinge.
Genau. Ja. Deswegen, wenn jemand zum Beispiel zu mir kommt und sagt, ich habe zu wenig Zeit, ne, ich schaffe bestimmte Dinge einfach nicht, dass ich erstmal sagen würde, was denn für Dinge? Also was ist denn so wichtig, dass sie das schaffen? Ja? Und sind die wirklich so wichtig? Ja. Ja? Und erst wenn man sich darüber im Klaren ist, dann kann man sagen, gut, wenn das wirklich so wichtig ist, wie schaffen wir es denn jetzt auch, Raum und Zeit dafür zu kriegen. Ja. Also vielleicht durch bessere Delegation oder durch eine bessere Schreibtischorganisation oder ein besseres Zeitmanagement. Ja. Das ist also eher der zweite Schritt. Erstmal ist wichtig, die Ziele klar zu haben. Mhm. Dann finde ich auch den Weg, um dahin zu kommen.
Kommen die Leute eher zu dir oder gehst du eher zu den Leuten? Wie ist das jedenfalls in diesen Jahren jetzt aktuell? Wie ist es verteilt?
Ich würde sagen 50-50. Das ist so ein bisschen auch abhängig vom Thema und von der Belastungssituation. Mhm. Ich hatte jetzt gerade oder habe gerade noch einen Klienten, da ist es sozusagen auf der Hälfte gekippt. Also ich war zunächst ein paar Mal bei ihm im Unternehmen. Die haben auch Räume, wo man sich eben zurückziehen kann. Aber es war auch wichtig zu gucken, wie ist sein Arbeitsumfeld. Und jetzt hat er nochmal gewechselt. Also es war ganz spannend. Also er ist zuerst ganz offensiv mit dem Coaching umgegangen. Also seine Kollegen wussten auch, dass er das gemacht. Jetzt hat er nochmal die Abteilung gewechselt. Da ist es jetzt eher unter dem Deckel, weil er da sozusagen einen Neustart hinlegen will. Mhm. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass er eher zu mir kommt. Ja. Also es ist immer so ein bisschen abhängig, wie die Situation halt auch beim Klienten selber ist.
Bringt mich auf eine Frage. Ich habe das festgestellt, die letzten 15 Jahre, 10 Jahre vielleicht, dass man bis vor 10 Jahren, bis vor 15 Jahren überhaupt nicht drüber gesprochen hat als Führungskraft, dass man gecoacht wird. Mittlerweile erlebe ich es bei vielen Geschäftsführern zumindest oder Vorständen, dass sie sagen, sie brüsten sich fast schon mit dem Coaching und sagen, natürlich lasse ich mich coachen, weil coachen bedeutet, ich bin selbstreflektiert mit Hilfe eines Externen, ich stelle mich selbst in Frage, indem ich mich extern in Frage stellen lasse und solche Geschichten. Nimmst du das auch wahr, dass die, ich sag mal, dass sich dazu bekennen, dass man im Coaching Begleitung findet, dass das zugenommen hat, oder ist das vielleicht auch von den Ebenen abhängig?
Also ist auf jeden Fall nicht von der Ebene abhängig. Ich würde auch sagen, die Tendenz ist mehr, es offen zu legen, ist allerdings auch für mich immer ein Punkt, den ich nochmal vor Start des Coachings ganz glasklar anspreche und frage, wie wollen Sie damit umgehen? Ja. Und auch immer beide Seiten nochmal beleuchte. Sage, okay, wenn Sie das offen kommunizieren, hat das halt eben den Vorteil, Sie müssen nicht irgendwie Geheimniskrämerei betreiben, sondern Sie haben da einen Termin mit mir, der ist offiziell, alle wissen, wo Sie hingehen oder ob ich jetzt komme, egal. Das ist ja nichts Negatives. Sie beschäftigen damit, sich zu entwickeln und zu wachsen, also von daher sehr positiv. Oder aber andererseits, sie wollen es geheim halten. Das ist übrigens oft dann auch ein Grund, warum die Leute dann lieber zu mir kommen, weil es dann irgendwie dann leichter fällt, da irgendwie einen externen Termin draus zu machen, dann sind sie halt eben weg.
Klar.
Und die meisten sehen es eher positiv, wenn sie damit offen umgegangen sind, weil die Reaktionen darauf in der Regel auch sehr positiv sind und die Leute sagen, finden wir schön, dass sie sich darum kümmern, dass sie das machen.
Ja.
Ich habe mal vor ein paar Jahren einen Klienten gehabt, der hat es nicht gesagt, er wollte es also bewusst nicht sagen, und so nach den ersten drei Sitzungen hat er mir dann berichtet, dass er von seinen Mitarbeitern angesprochen worden ist und gefragt worden ist, was denn eigentlich los wäre. Weil er wäre so anders, so positiv anders.
Okay, das wäre meine Frage gewesen, positiv.
Positiv anders, er wäre aufmerksamer, ne? So, also verschiedene Themen, die er eben auch im Coaching bearbeitet hat. Und da fühlte er sich dann wiederum so gebauchpinselt, dass er dann auch gesagt hat, wohin er geht. Also, er hat dann selber gemerkt, es hat eine Resonanz und fand das sehr schön und ist dann ganz offen damit umgegangen.
Ja. Stichwort in diesem Kontext auch aus deiner Praxis heraus, wie sorgst du für Nachhaltigkeit? Ich persönlich finde das, ich coache ja auch seit vielen Jahren, finde das schwierig manchmal, wenn man mit den Leuten intensiv gearbeitet hat. Nehmen wir mal an, man hat 2-3 Sitzungen gemacht, man hat ein konkretes Problem bearbeitet, aber dann gehen die Leute doch normalerweise nach einer gewissen Zeit, man verabschiedet sich voneinander, man macht auch so ein bisschen Future Pace, so Zukunftsbegleitung. Wie sorgst du für Nachhaltigkeit? Gibst du den Leuten dann zum Schluss noch mal eine Hausaufgabe mit oder stelle mir es jetzt gerade vor, da sind draußen Hörerinnen und Hörer, die sagen, Mensch, eigentlich müsste ich mich auch mal begleiten lassen, sinnvoll. Aber ich will ja auch nicht in eine Abhängigkeit geraten, sondern das ist bei dir nicht anders als bei mir. Zur Not kicken wir die Leute dann in die Wirklichkeit auch raus und sagen, hey, jetzt müsst ihr auch selber wieder arbeiten. Wie sorgst du für Nachhaltigkeit?
Ja, auf ganz verschiedenen Ebenen. Also zum einen habe ich ja mehrere strukturierte Vorgehensweisen. Also es ist immer so, dass ich am Ende einer Coaching-Sitzung auch nochmal ein Fazit ziehe. Einfach frage, wie war es für Sie? Was nehmen Sie mit? Was wollen Sie umsetzen? Was gilt es auszuprobieren? Es gibt auch mal eine Hausaufgabe, das kann in Form einer Übung sein oder wirklich auch im Sinne von, das probieren Sie jetzt dreimal aus und mal gucken, wie die Reaktionen sind. Ich schicke dann immer noch mal so ungefähr auf der Hälfte zwischen zwei Coaching-Sitzungen eine kleine Nachlese, wie ich die nenne. Das ist so ein kleiner Fragebogen, wo auch noch mal ein paar Punkte abgefragt werden, weil ich festgestellt habe, dass das ganz gut ist, wenn man aus dem Coaching rausgeht, setzt was um, lässt es so ein bisschen sacken, darüber nachdenken und dann kommt noch mal so nach 2-3 Wochen ein Fragebogen, wo ich dann zu dem Zeitpunkt noch mal rückmelde, wie geht's mir jetzt und was habe ich da für ein Thema. Und das nehme ich dann auch wieder immer in die nächste Sitzung mit und frage nochmal, sagt, okay, da haben Sie gesagt, da hat es nicht geklappt, da war es sehr gut, wie sieht es damit aus? Zum anderen kriege ich immer am Ende eines Coaching-Prozesses wirklich auch nochmal ein Resümee. Also ich sage, okay, wir haben darüber gesprochen, wir haben das gemacht, Sie haben das eingeleitet, damit man auch nochmal so ein bisschen sieht, wir haben ganz viel gearbeitet. Und ich schicke nach einem halben Jahr nochmal einen Fragebogen raus und telefoniere auch nochmal mit dem Klienten. Okay. Also, dass ich dann nochmal nachfrage, wie geht's Ihnen jetzt? Hat sich was getan? Was ist passiert? Weil es im Coaching ja einfach so ist, nicht jede Veränderung passiert ja sofort.
Genau.
Also manchmal dauert es ja, weiß ich, bei dem einen oder anderen sogar vielleicht ein paar Monate, bis dann irgendwie so eine Schlüsselsituation kommt und oh, jetzt habe ich es verstanden und jetzt funktioniert es auf einmal. Und das ist dann natürlich schön, da nochmal Kontakt aufzunehmen und mal zu hören, wie war es denn?
Ja.
Und das andere, was ich ganz spannend finde, was ich immer sehr befürwortet habe, was sich aber so ein bisschen von sich selber entwickelt hat, ist, dass viele Klienten auch gerne ein- oder zweimal im Jahr kommen, einfach um nochmal so einen Austausch zu haben.
Also ein Auffrischer.
Also ohne, dass jetzt ein dringendes Problem da ist oder dass sie einfach sagen, kommen wir uns mal zu, ich würde gerne mal wieder mit Ihnen reden. Und das finde ich sehr schön, weil man dann auch ein bisschen in der Begleitung drin bleibt und irgendwann, wenn denn tatsächlich mal ein großes Thema ist, okay, dann ist man natürlich besser aufgestellt als jemand, der sich jetzt ganz neu mit dem Klienten auseinandersetzt.
Ja. Ich habe einige Kunden, wo das auch regelmäßig der Fall ist, meist so einmal im Jahr, dass wir so eine Art Jahresplanungsgespräch machen. Und das ist fast schon so eine Nahtstelle, wo ich mich frage, ist das eigentlich noch Coaching oder ist das Beratung? Ich finde das oft sehr unscharf und nicht immer eindeutig auseinanderzuhalten. Das ist, finde ich, sehr spannend. Ich nenne sowas dann nicht, ich sag mal, Krisenberatung oder irgendetwas, sondern Wartungsarbeiten am System. Also ich versuche dafür zu sorgen, durch so ein jährliches Gespräch auch zu gucken, läuft irgendwas vielleicht gerade schief? Gibt's etwas? Warnzeichen? Und dann hilft es, ich sehe das ähnlich wie du, wenn man die Person natürlich schon kennt. Und umgekehrt, erspart natürlich viel Geld und Zeit, auch für den Kunden oder den Klienten, weil wir ja schon drin sind. Weil wir sagen können, wir kennen den Kontext einigermaßen, sowas in der Art. Also auch so ein jährliches Check-up oder Auffrischer, sowas.
So ein Refresher einfach. Finde ich auch völlig okay. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Klienten sich damit in eine Abhängigkeit begeben, sondern eher ist für mich ein Zeichen eines guten Vertrauensverhältnisses, dass man einfach, man hat ja auch viel Arbeit da reingesteckt, also beide Seiten.
Ja.
Ne? Und wenn ich jetzt einmal ein gutes Vertrauensverhältnis habe und denke, okay, das ist genau die richtige Person, die ich jetzt zum Austausch brauche, dann ist das ja wunderbar und dann ist das eben eine einmalige Sache und dann ist es auch wieder abgeschlossen.
Ja. In dem Kontext natürlich auch die Frage, du bist jetzt wie lange im Dienst?
12 Jahre.
12 Jahre. In den 12 Jahren, für mich eine Frage auch, was ist deine Wahrnehmung, wie hat sich Coaching verändert?
Also verändert hat es sich insofern, dass ich den Eindruck habe, es ist nichts Elitäres mehr.
Mhm.
Also das, was du vorhin angesprochen hast, früher waren es eben nur Vorstände oder nur Geschäftsführer. Man musste so eine bestimmte hierarchische Position haben, um überhaupt in den Genuss eines Coachings zu kommen. Ja.
Was ja auch Geld kostet.
Was ja auch Geld kostet und das war ja was ganz Besonderes. So. Also das ist ein bisschen verloren gegangen, was ich sehr positiv finde. Also viele, auch mittelständische Unternehmen, haben überhaupt nichts mehr dabei, jetzt eine Sekretärin oder ein Meister, ein Teamleiter irgendwie ins Coaching zu schicken, sondern im Gegenteil sind ganz offen dafür geworden, weil sie sagen, das bringt aus unserer Wahrnehmung mehr, als jemanden zu einem Seminar zu schicken. Und das, glaube ich, das ist auch einfach so ein Trend, also ein bisschen weg vom Gießkannenprinzip, ja, ne, so ein Seminar für alle, sondern hin eher zur individuellen Betreuung. Und ich denke, das ist ja auch gut so, wenn man, da gibt es ja Statistiken drüber, man nimmt vielleicht 20% aus einem Seminar mit und setzt das dann tatsächlich um.
Genau.
Viel Aufwand, wenig Ertrag, finde ich. Ne? So, also da ist es schon im Coaching wesentlich individueller, weil ich viel mehr auf die Bedürfnisse eingehen kann und individuell gucke, passt oder passt nicht. Ich kann ja viel schneller an dem Schräubchen drehen.
Ja.
Und durch die Wiederholung der Sitzung habe ich natürlich automatisch mehr Nachhaltigkeit, als wenn ich einmal irgendwo 2 Tage hingehe.
Klar.
Ne? Also von daher ist das normales Weiterbildungsinstrument geworden. Das ist nicht mehr so was Elitäres, das finde ich gut. Und was ich auch sehr positiv finde, dass es so ein bisschen wegkommt aus dieser Psycho-Ecke.
Ja.
So, ich, ne, so, deswegen halten es ja viele auch unterm Deckel, so nach dem Motto, ja, die denken denn, ich gehe zum Psychologen und ich habe irgendwie eine Macke.
So. Und der durchschaut mich natürlich sofort.
So, und der durchschaut mich dann sofort. Und das ist oder eher die. So wie, ja, wenn der Wasserhahn nicht mehr läuft oder das Auto kaputt ist, dann hole ich mir auch einen Fachmann. Ne? Warum soll ich mir nicht auch mal einen holen, wenn es mir beruflich oder privat gar nicht gut läuft?
Ja.
Und ich glaube, da haben auch die Medien viel zu beigetragen, dass das einfach ein bisschen entspannter und normaler ist. Und das finde ich sehr, sehr positiv.
Ja. Ja. Was gibt es noch für Entwicklungen, die du wahrnimmst? Also ich nehme natürlich auch wahr, dass es einfach eine riesige Zahl gibt von Coaches, die auf dem Markt sind. Also wenn wir uns die Coaching-Ausbildungen anschauen, ich habe den Eindruck, dass die Welle sich zwar ein bisschen gebrochen hat, das war schon vor 5 Jahren, war wahrscheinlich der Höhepunkt der Anzahl der Coaching-Ausbildungsteilnehmer. Die sind natürlich alle auf den Markt auch geströmt,
das,
aber anscheinend sind manche Schilder schon wieder abgeschraubt.
Ja, das glaube ich nicht so. Also ich glaube, dass viele Leute haben eine Coaching-Ausbildung gemacht. Aber ich denke, dass sich nicht so viele Leute als Coaches selbstständig gemacht haben.
Ja.
Also es sind eben auch viele Führungskräfte und viele Personaler dabei, die das wirklich als eine normale Weiterbildung genommen haben und davon auch profitiert haben und das in ihre Arbeit einfließen lassen. Aber ich glaube nicht, dass es so viele sind, die sich jetzt nun tatsächlich damit selbstständig machen. Und ich denke, du hast auch recht. Wahrscheinlich haben auch eine Menge einfach sich das wesentlich einfacher vorgestellt, als es tatsächlich ist und schnell aufgegeben.
Ja.
Also, ne? Also es geistert so eine Zahl von 5.000 Coaches in Deutschland rum, halte ich nicht für unrealistisch. Mhm. Ob die nun alle tatsächlich selbstständig am Markt sind, das weiß ich nicht.
Und auch in welchem Umfang. Also wir leben davon, dass wir sowas machen, aber es gibt vielleicht auch Leute, die das dann, keine Ahnung, an 2 Tagen die Woche machen oder so, was ja okay ist.
Ja gut, man muss ja auch mal gucken, viele nennen sich ja jetzt auch Coaches, die eigentlich vielleicht aus dem therapeutischen Bereich kommen oder aus dem beraterischen Bereich. Das ist ja so ein bisschen ein Problem, das ist ja kein geschützter Begriff. Das ist ja das Thema auch vieler Coaching-Verbände, die sich da bemühen, ein richtiges Berufsbild draus zu machen, was eben auch feste Vorgaben hat bezüglich Ausbildung und Tätigkeit und so weiter. Ne? Also deswegen kann ich auch verstehen, dass viele Klienten sehr verunsichert sind, wenn sie einen Coach suchen. Wie stelle ich denn sicher, dass der vernünftig ausgebildet ist und dass ich was Gutes kriege?
Ja. Ne? Ich stelle es mir auch für die Personalabteilung schwierig vor in größeren oder mittelständischen Unternehmen, die dann sagen, ja, da habe ich jetzt einen Abteilungsleiter, der wird gerne gecoacht werden. Wie findet der denn den richtigen Coach, männlich oder weiblich? Das ist eine Herausforderung nach wie vor.
Ja, und ich glaube, dass das als Dritter auch wirklich eine Herausforderung ist, für jemand anderen Coach zu finden, weil ich denke schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Chemie zwischen Coach und Klient stimmt.
Genau.
Ja? Also man muss schon eine gewisse Sympathie haben, man muss sich vorstellen können, dass sich da ein Vertrauen entwickelt, dass man sich da öffnet, dass man was Persönliches erzählt.
Ja.
Und das ist schwierig für einen Dritten einzuschätzen, ob das bei demjenigen geht oder nicht.
Genau, ja, und so. Ob die Person auch andererseits auch tough genug ist. Ich sage manchmal ketzerisch zum Coaching auch rent a friend, dass man sich ja auch gewöhnt an das Coaching, dass sich Coach und Klient aneinander gewöhnen. Und als Außenstehender, ich werde manchmal auch gefragt, wonach könnten wir jetzt mal bewerten, ob solche Sachen wirksam sind oder nicht. Ich finde es schwierig, aber ich dränge auch oft darauf, dann eben Dreiergespräche zu machen, also auch meinetwegen mit einer Personalchefin, Personalchef oder Personalentwickler und in diesem Dreiergespräch auch immer wieder zu klären, was sind die Ziele des Ganzen, wie weit sind wir im Moment, solche Dinge. Arbeitest du mit sowas auch?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn sozusagen ein Dreiecksverhältnis da ist, also wenn der Auftraggeber nicht der Klient ist, dann, wie sagt man so schön, der die Musik bezahlt, der darf auch bestimmen, so in Anführungszeichen. Ne? Also natürlich will ein Personaler oder gegebenenfalls auch eine Führungskraft eine Rückmeldung haben. Ja. Aber für mich als Coach ist es ja auch durchaus wichtig, eine Rückmeldung von der Führungskraft zu bekommen. Also hat sie denn tatsächlich jetzt auch Veränderungen beim Klient bemerkt? Hat sich da irgendwie was positiv bewegt? Deswegen befürworte ich das immer und bin immer gerne dazu bereit zu sagen, man macht mal auf der Hälfte ein Zwischengespräch. Ja. Und hört jetzt mal von der Führungskraft, was ist passiert? Also haben Sie was wahrgenommen oder wie fühlt sich der Klient auch? Ja. Also da sind manchmal so Dreiergespräche durchaus hilfreich.
Spannender Punkt.
Ja. Da muss man natürlich gucken, wo ist die Vertraulichkeitsgrenze? Klar. Es geht ja jetzt nicht darum, Einzelheiten oder Details aus den Coaching-Sitzungen bekannt zu machen. Aber man kann schon auch mal seinen Eindruck als Coach widerspiegeln. Ja. Mal ehrlich gesagt, also es hängt ja auch immer ein bisschen an der Führungskraft. Also es ist ja nicht immer nur der Klient allein. Es ist ja auch oft ein Gegenspiel oder eine Reaktion auf das, was eine Führungskraft tut.
Und das System an sich, in dem jemand tätig ist einfach. Ja. In dem Kontext Marshall Goldsmith, ein amerikanischer Coach, auch seit vielen Jahren sehr erfolgreich in den USA. Marshall Goldsmith sprach mal davon, verbringe mehr Zeit mit dem Umfeld deines Klienten als mit dem Klienten selbst im Coaching. Gilt das für dich auch? Also wenn ich das rücküberlege, ich habe einige kritische Beratungen, Begleitungen, Coachings gemacht, das fällt mir nicht immer leicht, das genau voneinander zu trennen, aber wo ich dann auch bewusst gesagt habe, nennen Sie mir mal 3 Leute in Ihrem Umfeld, die ich interviewen kann und die mir eine Rückmeldung geben können, wie sie sie wahrnehmen. Ansonsten könnte die Person mir ja erzählen, was sie wollte. Ich wüsste gar nicht, wie ich das kalibriere. Wie machst du das?
Deswegen sagte ich ja eben auch schon, ich finde es immer spannend, wenn man an den Arbeitsplatz des Klienten kann und lernt dann natürlich, was weiß ich, seine Sekretärin kennen oder Kollegen kennen. Ne, so. Und das kann man ja im Coaching auch sehr schön über die Fragestellungen machen, indem man mal sagt, was würde mir denn Ihre Sekretärin erzählen, wenn ich die jetzt befragen würde? Ja, also über dieses zirkuläre Fragen auch nochmal andere Gedankengänge anzuregen. Ich finde, ich habe da so einen relativ großen Erfahrungsschatz aus der öffentlichen Verwaltung, weil ich seit vielen Jahren da Führungskräfte-Feedbacks begleite und jetzt speziell in der Finanzverwaltung und da ist man da manchmal in einem kleinen Amt, sagen wir mal, da sind vielleicht 10 Führungskräfte und man lernt dann alle Führungskräfte kennen und auch den Amtsleiter und das ist natürlich dann und alle Mitarbeiter und das ist dann natürlich sehr, sehr spannend, weil man in relativ kurzer Zeit einen sehr guten Überblick hat, was funktioniert hier gut in dem Amt und was funktioniert nicht so gut.
Ja, und die Spielregeln auch die Spielregeln, verborgenen.
Ne, so wer so die Allianzen, die auch unter den Führungskräften sind, wer ist denn da mit wem wie verbandelt oder unterstützt sich, wer hat den besseren Draht zum Amtsleiter, wie funktioniert der wiederum mit seinem Stellvertreter und also man kriegt ein relativ umfassendes Bild und manchmal, da juckt es mich dann in den Fingern und denke, boah, jetzt würde ich echt gerne mal was erzählen, was ich hier alles so wahrgenommen habe. Aber das ist dann nicht Teil des Auftrags.
Genau.
Das ist ein bisschen schade, dann schlucke ich das so runter. Ja. Ne? Und manchmal sind eben auch Amtsleiter dabei, die sagen, ist Ihnen was aufgefallen? Dann denke ich, ja, wäre mir schon,
aber jetzt muss ich aufpassen, was
ich dir jetzt sage. Ne?
So. Aber ich denke, das ist ja auch so ein diplomatisches Fingerspitzengefühl, was wir brauchen, dass wir sagen, wir wollen zwar Offenheit haben, aber wir wollen natürlich auch Vertraulichkeit sicherstellen.
Ja, auf jeden Fall.
Und davon leben wir ja letztlich. Ich glaube, das ist mit das wichtigste Gut auch, dass wir das, was uns anvertraut wird, auch bei uns behalten und immer wieder rückkoppeln und checken, so was können wir jetzt Dritten überhaupt sagen und das auch freigeben lassen.
Ja, das ist, denke ich, das ist immer wieder problematisch, ne? So, weil man irgendwie vielleicht erkennt, naja, es liegt jetzt hier nicht nur am Klienten, sondern da könnte die Führungskraft sich jetzt auch mal bewegen oder da ist ein starres System oder eine ganze Abteilung, wo man den Eindruck hat, puh, hier knirscht es aber an allen Ecken
ganz
und
gewaltig.
Enden. Ja. Wie viel kann und kann ich da sagen? Ne? Weil das hat natürlich auch was mit der Wirksamkeit und der Nachhaltigkeit eines Coaching-Prozesses zu tun. Vielleicht ist der Klient ja durchaus willig, aber er stößt halt eben an seine Grenzen, ne? Weil eben die Umstände, das System, die Führungskraft
nicht zulassen,
eben so ist. Wie sie ist und nicht zulässt. Und da muss man halt eben gucken, wie kann man sich vielleicht auch eine Erlaubnis einholen vom Klienten oder wie kann man das zum Beispiel auch in einem Dreiergespräch thematisieren.
Ja. Also. Finde ich spannend und das grenzt natürlich dann schon an Organisationsentwicklung, weil wir damit natürlich auch in diese Prozesse, ob wir wollen oder nicht, wir sollten uns dessen aber bewusst sein, natürlich darauf einwirken, klar. Was kommt nach Coaching? Oder bleibt Coaching und entwickelt sich irgendwo so inkrementell weiter? Es gibt ja Ansätze, die ich wahrnehme in den USA, dass die Leute jetzt davon sprechen und sagen, nach Coaching kommt sowas wie Facilitating, und Facilitating, darunter verstehen sie dann, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, bisher auch das Überschreiten von, ich sag mal, Grenzen des Coachings und stärker in die Organisation reinzugehen, das System stärker wieder an den Tisch zu holen. Jetzt kann man natürlich überlegen, ist das alter Wein in neuen Schläuchen? Können wir ja gar nicht hier diskutieren in der Zeit. Aber was nimmst du so wahr? Gibt es Signale? Was ist deine Vermutung? Wird Coaching sich eher, ich sag mal, von innen heraus einfach weiterentwickeln, ich sag mal, professionalisieren, so etwas? Wie wird sich Coaching weiterentwickeln?
Na, mein Eindruck ist im Moment, dass die ganze Weiterbildungsszene sehr in Bewegung geraten ist. Also es gibt viele Formate in den letzten Jahren, die mal gehypt wurden und dann irgendwie wieder mehr oder weniger sang- und klanglos verschwunden sind. Was ich so wahrnehme, ist, dass es wirklich einen Trend gibt, der jetzt ganz offensichtlich auch sehr nachhaltig ist, Weiterbildung zu verkürzen. Also es ist ja total selten, dass nochmal ein zwei- oder dreitägiges Seminar angefragt wird. Das kommt ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr vor. Ne? Sicherlich aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil man Kosten sparen will für Hotel und dies und das und jenes. Mhm. Aber natürlich auch, muss man auch sagen, gerade im Mittelstand ja ein Thema, es fällt Unternehmen schwer, zwei oder drei Tage auf jemanden zu verzichten.
Genau.
Ja, und deswegen ist auch so dieses lebenslange Lernen oder Weiterbildung im Mittelstand, das ist eher noch so eine Brache. Ne? Mhm. Also wenn überhaupt, dann wird jemand auf ein fachliches Seminar geschickt, weil er da irgendwie Handwerkszeug lernen soll. Aber alles, was so zum Thema Führung oder persönliche Weiterbildung, also ne, das kann er in seiner Freizeit machen, aber das bezahlen wir nicht, wir können nicht auf ihn verzichten.
Vielleicht bezahlen sie sich sogar, aber dann bitte trotzdem in der Freizeit.
Genau, und deswegen glaube ich, dass es eher zu kürzeren Einheiten geht. Ja? Und das andere ist eben auch das, dass wir technisch ganz andere Mittel zur Verfügung haben, die es eben vor 20 Jahren gab es das nicht. Ja. Da konnte man sich nur vernetzen, wenn man auf ein Seminar gegangen ist. Selbst im eigenen Unternehmen hat man dann vielleicht mal endlich andere Leute kennengelernt, die man sonst nicht kannte. Ja? Und auch das gibt es heute auf anderen Wegen. Ne? Ja. Man vernetzt sich anders über die sozialen Netzwerke und. Und wenn wir uns unsere jungen Generationen angucken, ne, die haben ja schon ein Problem, das Handy überhaupt mal 5 Minuten aus der Hand zu legen. Ja?
Der 11. Finger.
Ne? Genau. Ja. Und das wäre unsinnig, denen jetzt beibringen zu wollen, dass sie es weglegen müssen in ein zweitägiges Seminar. Das wird nicht funktionieren. Ja. Und von daher glaube ich, dass so eine Kombination einfach sinnvoll ist. Mhm. Eher kürzere Einheiten und kombiniert eben mit technischen Mitteln. Also so Stichwort Blended Learning. Mhm. Ne? Da hat man so aus beidem etwas. Und
was, das, zum Beispiel?
Das ist ein gutes Instrument. Ja, ich habe mich jetzt gerade ganz aktuell mit diesem Thema beschäftigt und habe mich lizenzieren lassen als Mikrotrainerin für Mikrotrainings. Ich glaube, das ist so ein gutes Mittel. Also da hat man eine relativ kurze Präsenzveranstaltung.
Das musst du uns erläutern, weil Mikrotraining könnte natürlich jetzt alles Mögliche sein. Ja. Also erstmal, wir könnten trainieren mit dem Mikro in unserer Hand. So, Mikrotraining. Ja, nee. Aber es hat ja was mit Zeit wahrscheinlich
zu tun. Mit Zeit zu tun, genau. Es ist also eine kurze Präsenzveranstaltung von exakt 3,5 Stunden, in der sehr gezielt Wissensinhalte vermittelt werden, nach neuesten Methoden, also mit viel Übung und mit viel Nachhaltigkeit.
Ja.
Und das Lernen wird dann nochmal unterstützt, indem es im direkten Anschluss an diese Präsenzveranstaltung dann Online-Lernkarten gibt, die man sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem PC abrufen kann, wo dann das Gelernte nochmal vertieft wird.
Okay.
Das hat natürlich für mich als Mitarbeiter den Vorteil, ich bin nicht lange weg vom Arbeitsplatz, ich kann trotzdem dann lernen, wenn es mir gerade in den Kram passt, ob nun mal in der Mittagspause 3 Karten oder von mir aus auch abends auf dem Sofa. Und für den Arbeitgeber hat es natürlich den Vorteil, dass man über die Lernkarten auch überprüfen kann, wer hat sich jetzt tatsächlich mit dem Thema auseinandergesetzt und wer hat die Inhalte auch geschafft. Das wird also registriert. Ah, okay. Das heißt, ich kann sehr gut rückkoppeln, war das jetzt eine erfolgreiche Fortbildung, ja oder nein. Und ich glaube, dass das für die Arbeitgeber attraktiv ist und für die Mitarbeiter auch. Und es ist eben auch sehr nachhaltig vom Lernen.
Ja.
Und wenn man sich so diese Ebbinghausche Vergessenskurve anguckt, dann ist das ja irgendwie ein ziemliches Dilemma, wenn man feststellt, dass man nach 30 Tagen nur noch 10% des Gelernten hat, wenn man es denn nicht vertieft hat.
Genau.
Und das ist eben ein Problem, wo auch viele Arbeitgeber Wert drauf legen und sagen, okay, habe ich denn was davon?
Ja.
Also ist das wirklich nachhaltig?
Ja.
Da denke ich, da hat man da eine gute Chance, Nachhaltigkeit zu bewirken.
Das finde ich gut, denn das ist auch verknüpft oder schon eine Antwort eigentlich auf meine Frage, wie ist Lernen in der Zukunft? Wie werden wir in der Zukunft lernen? Und du hast die Stichwörter gegeben, auch Trend zu kürzeren Einheiten einfach aus verschiedenen Gründen. Mhm. Im Moment geht es uns ja allen gut. Was passiert in der Krise? Sollte es passieren, dass es uns finanziell mal wieder in diesem Land weniger gut geht, wird sicherlich auch an der Weiterbildung Schraube gedreht werden.
Das ist ja immer so.
Genau, aber wir können sagen, es gibt mittlerweile Angebote, auch digital unterstützte Blended Learning Angebote, die darauf Antworten eigentlich auch liefern, auf diese Bedarfe. Wenn man das vertiefen will, wenn man dazu mehr wissen will, packe ich mal den Link zu deiner Internetseite,
ja, sehr gerne,
auf die Shownotes und das vielleicht an dieser Stelle auch schon mal Werbung. Du hast auch einen Newsletter, für den man abonnieren kann.
Das Blixlicht, ja.
Genau, so dass man über den Newsletter eigentlich auch immer angekoppelt ist. Klammer auf, wäre auch eine Art Nachhaltigkeit bei deinen Kunden ja zu erzeugen, weil sie dann immer wieder auch Appelle und Ideen und so weiter von,
genau,
dir bekommen.
Genau, also in meinem Blixlicht gibt es häufiger ja einfach ein paar Berichte über die Neuigkeiten, aber natürlich auch Methoden, nette Geschichten, ja, was auch immer einen so ein bisschen zum Nachdenken nochmal,
ja,
anregt.
Ja, im positiven Sinne, nebenbei bemerkt, erinnert mich das an ein Kalenderblatt. Also auch da wieder einzuhalten, durchzulesen und auch ein paar Anregungen zu bekommen, die manchmal auch einfach nachklingen.
Genau.
So etwas. Also insofern, wer mehr wissen will, auch zum Thema Microlearning, einfach bei dir auf die Seite gehen. Da kriegen wir Informationen.
Ja, gerne. Ich denke, dass das auch sowas ist, was sich zukünftig mehr mit Coaching koppelt. Du hattest ja eben gefragt, wie wird sich Coaching auch entwickeln. Ja. Und ich glaube, dass Coaching ja erweitert wird. Also es wird vielleicht nicht mehr nur so in zweier Sitzungen sein, sondern es wird andere Elemente bekommen.
Ja. Ja,
also von daher, glaube ich, sind wir noch nicht am Ende des Coaching-Hypes, sondern das wird sich einfach anders in diese Weiterbildungsformate einbringen.
Ja.
Ne, nehmen wir jetzt nur mal so ein Mikrotraining, da kann es ja durchaus sein, dass jemand dann auf einen zukommt und sagt, da habe ich ein Problem, da komme ich irgendwie nicht weiter. Kann ich es da nochmal ergänzen? Also es wird andere Ankopplungen geben, andere Mischungen geben, als es die bisher vielleicht gegeben hat. Und da sehe ich eher die Zukunft von Coaching. Also ich kann mich noch erinnern, dass in meiner Coaching-Sitzung Coaching-Ausbildung eine riesige Diskussion war, dass man ja Coaching separieren muss von Training und von Therapie und von Beratung und dass das ja völlig unterschiedliche Formate sind und man das also ganz sauber trennen muss. Und ehrlich gesagt habe ich das damals schon nicht verstanden.
Ja.
So, und da habe ich da irgendwie gesessen und habe gedacht, da kommt jemand, der hat irgendwie ein Problem, eine Frage, eine angespannte Situation. Da will er weiterkommen. Dafür möchte er gerne Lösungen haben.
Genau.
Dem Klienten ist das doch völlig Schnurz, aus welchem Bereich das dann letzten Endes kommt. Also ob ich jetzt eine therapeutische Intervention mache, ob ich eine typische Coaching-Frage stelle,
hat recht,
ob ich ein Trainingstool habe, ob ich jetzt gerade einen Expertentipp gebe, das ist für den doch eigentlich irrelevant.
Ja.
Es geht doch darum, dass es etwas anstößt und bewirkt.
Ja.
Ja, so. Und von daher habe ich da auch überhaupt gar keine Berührungsängste in meinen Coachings. Ich mische das einfach so, wie das passt. Ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, wenn ich wirklich ein gutes Vertrauensverhältnis habe zu meinem Klienten, ich überspitze jetzt mal so, dann lässt er alles mit sich machen.
Ja.
Ja, so, dann hat er einfach Vertrauen und dann lässt er sich ein, auch wenn er vielleicht im ersten Moment nicht so genau weiß, in welche Richtung es geht. Ich kann es immer hinterher noch aufklären und kann sagen, okay, das ist so ein spezielles Tool, das benutzt man dafür oder dafür so. Aber oft wollen die das gar nicht wissen.
Ja.
Das Aha-Erlebnis ist da und wie ich das jetzt produziert habe, in Anführungszeichen.
Drastisch gesagt, also wenn mir jemand mein Auto repariert, ist mir das auch egal, welche Instrumente er dafür eingesetzt hat, ob das läuft nachher.
Genau.
Das ist jetzt sehr verkürzt, aber
das ist das so. Und deswegen denke ich, und das kann man auch ganz gut beobachten in der Szene, die Grenzen werden verwischter.
Ja,
so, die werden verwischter. Also es ist nicht mehr, es ist eher alles ein bisschen gräulich. Es ist nicht mehr so klar schwarz-weiß.
Ja.
Und das finde ich im Sinne des Klienten absolut gut.
Ich sehe es auch so, ja. Kommen wir zum vielleicht den letzten beiden Punkten auch, denn wir können jederzeit natürlich nochmal ein Interview hinterher schieben, es tut sich ja immer was. Das Thema Selbstsabotage beschäftigt mich. Also klar, Selbstführung ist mein Oberthema, kennst du.
Yep.
Thema Selbstsabotage ist so ein Teilthema davon, also Ableitung sozusagen. Womit stellen sich diejenigen, mit denen du zu tun hast, Führungskräfte, Mitarbeiter, womit stellen die sich heutzutage gerne ein Bein? Also womit sabotieren sich Menschen nach deiner Wahrnehmung gerne? Gibt es da so ein Best-of? Hast du da ich will nicht sagen Tipps, so nach dem Motto, mir geht's gut, ich will mir ein Bein stellen, was kann ich am besten tun? Was nimmst du so wahr, Selbstsabotage?
Naja, ich denke mal, wahrscheinlich würden viele Führungskräfte heftigst dementieren, dass sie sich irgendwie selber sabotieren wollen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass sie es ein Stück weit tun, aber ihnen ist das eben nicht bewusst.
Ja.
Also ich denke, ein Punkt ist, es allen recht machen zu wollen. Mhm. Das, glaube ich, ist ein ganz schwieriger Punkt. Jeder würde sofort sagen, ja, das geht sowieso nicht. Mhm. Ne? Also so unser Kopf sagt sofort, nee, das geht ja gar nicht. Aber wenn es dann so ins alltägliche Tun geht, dann versuchen wir es halt doch oft. Ja, versuche ich als Führungskraft doch, alle Mitarbeiter gleich gut zu bedienen, irgendwie eine Lösung zu finden, mit der alle gut leben können. Mhm. Ja, so. Und ich sage dann immer den Führungskräften, also wohl dem, der Nein sagen kann, der die Kunst des Neinsagens beherrscht.
Und ist ja zu viel Harmonie verblödet, habe ich mal von einem anderen Trainer.
Ich muss einfach irgendwann mich entscheiden. Mhm. Ne, so, und dann muss ich einfach sagen, okay, ich verstehe jetzt, dass ich dem einen oder anderen damit auf die Füße trete, aber das ist für diese Situation jetzt einfach die beste Lösung.
Ja.
Und das ist so ein bisschen was ich auch aus diesen Führungsfeedbacks gelernt habe. Also gerade wenn da eher positive Rückmeldungen kommen. Also wenn da jemand ist, der es vielleicht gut hinkriegt, alle mitzunehmen, dann habe ich wirklich in einigen, ich kann mich an eine Runde erinnern, wo dann die Mitarbeiter gesagt haben, hauen Sie ruhig mal mit der Faust auf den Tisch, das ist egal, dann sind wir eben mal 3 Tage maulig, wir haben Sie trotzdem lieb, aber entscheiden Sie es.
Ja.
Ja? Und ich glaube, das ist so dieses zweite Bein, das man sich stellen kann, nichts zu entscheiden. Also lieber mal eine falsche Entscheidung getroffen und hinterher revidiert, als gar keine getroffen. Mhm. Also das ist das, was viele Mitarbeiter einfach bemängeln und dann sagen, das haben wir ihm jetzt gesagt, aber es passiert nichts, da kommt nichts.
Sehr frustrierend.
Das ist dann lieber mal in die falsche Richtung gelaufen, gemerkt, stehen geblieben, umgedreht und den richtigen Weg eingeschlagen. Das können Mitarbeiter eher verzeihen, als dass gar nichts entschieden wird.
Ja, ja.
So. Und da denke ich oft, dass beides, also sowohl das Entscheidung treffen, als auch eben es allen recht machen zu wollen, kommt nur dann, wenn ich mir über meine Selbstführung eben nicht im Klaren bin. Also wenn ich selber nicht weiß, in welche Richtung ich gehe, was ich will, was sind meine Werte, was sind meine Ziele. Mark Twain hat mal so schön gesagt, ne, wer nicht weiß, wohin er will, muss sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. Ja, also ich muss einfach die Richtung kennen.
Ja.
Und wenn ich die kenne, dann fällt es mir auch leicht zu entscheiden. Dann fällt es mir auch leicht, den einen oder anderen bewusst mal vor den Kopf zu stoßen, weil ich eben denke, das ist jetzt aber das Wichtigste.
Ja, dafür werde ich auch bezahlt als Führungskraft.
Dafür werde ich als Führungskraft auch bezahlt.
Entscheidungen treffen. Es ist,
und umsetzen.
Genau.
Ja. Ja. Und das, denke ich, damit sabotieren sich Führungskräfte.
Ja. Wenn wir zur Abrundung vielleicht von dir nochmal hören, das Thema, was mit Selbstsabotage ja sozusagen umgekehrt verknüpft ist, ist die Frage Wirksamkeit. Wie sorge ich dafür, dass ich selbst wirksam bin? Auch das beschäftigt mich immer, weil ich da den Eindruck habe, nicht nur, dass die Leute sich ein Bein stellen, sondern vielfach sich auch gar nicht darüber bewusst sind, was sind für Faktoren in meinem Leben wichtig, um meine eigene Wirksamkeit zu beeinflussen. Mhm. Und welche Hebel habe ich selbst in der Hand und welche Hebel kann ich bestenfalls indirekt beeinflussen. Mhm. Also um Wirksamkeit zu steigern, gibt es da noch 1, 2, 3 Tipps, wo du sagst, gehen wir unseren Hörerinnen und Hörern noch mit?
Tipp 1 würde ich sagen, bei sich selber bleiben. Nicht jedem Trend hinterherrennen, nicht alles machen. Ist okay, mal was auszuprobieren, aber es dann nicht einfach weiterlaufen lassen, sondern dann wirklich zu überlegen, ist das jetzt okay für mich? Will ich das wirklich? Hat es den Effekt gebracht, den ich haben wollte? Und wenn nicht, dann auch zu sagen, tschüss, ich trenne mich wieder von dir. Das war nicht das Richtige, ich kehre zurück zum Alten.
War ein Test.
Ne? So. Also wirklich, ja, man sagt immer, hört es ja aller Orten, ist so, glaube ich, so ein Modewort, authentisch zu bleiben. Also bei sich zu bleiben, wirklich auch zu gucken, was passt zu mir und was geht. Finde ich gerade auch als Coach wichtig. Mhm. Ich muss nicht jeden Coaching-Auftrag auch annehmen. Es gibt manchmal auch, wie sagte letztens mal ein Geschäftsführer zu mir, können Sie auch Vertrieb? Und ich so, nee, kann ich nicht, aber ich kenne einen, der das kann. Und habe dann einen Kollegen empfohlen. Ich muss nicht alles können. Es gibt Bereiche, da kenne ich mich nicht aus, da habe ich keinen Erfahrungswert, das gebe ich einfach ab. Ja? Mhm. Und damit bleibe ich ja auch ein Stück weit bei mir selber.
Ja.
Tipp 2 wäre daraus resultierend, sich Zeit zu nehmen für sich selber. Mhm. Also wirklich dann auch zu reflektieren und mal drüber nachzudenken und zu sinnieren, finde ich, ist auch so ein schönes Wort. Ne? Mhm. So unsere deutschen Dichter und Denker, die hatten immer Muße. Und das ist so ein Wort, so völlig altmodisch und total aus dem Sprachgebrauch raus. Aber Muße zu haben heißt ja, Zeit zu haben, einfach mal so vor sich hinzudenken.
Ja, und die Seele auch baumeln zu lassen.
Die Seele baumeln zu lassen. Und also ich kenne es zumindest und du wahrscheinlich auch, dann irgendwie spült unser Unterbewusstes uns schon irgendwas nach oben und sagt, hey, da war doch nochmal was, wolltest du da nicht drüber nachdenken? Ja. Und das dafür sich dann auch tatsächlich die Zeit zu nehmen und das zu tun. Und so der dritte Punkt, das stelle ich auch immer wieder bei Klienten fest, die sind sehr hart zu sich. Mhm. Also, wo ich sagen würde, geh liebevoll mit dir um.
Ja,
ja. Ja, also sei nett zu dir. Ne? So, gibt so ein nettes Schild, be nice or go away. Mhm. Habe ich schon mal gedacht, wenn ich das irgendwo sehe, dann kaufe ich mir das. Also so ein bisschen nicht jetzt kleinreden, aber einfach ein bisschen mehr Wohlwollen sich und der Umgebung auch zu geben. Nicht alles Bier ernst zu nehmen, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Humor hilft da sehr häufig. Ja. Also liebevolle Aufmerksamkeit sich zu schenken. Mhm. Und ich glaube, wenn man das tut, dann ist man ja in einer sehr guten Ich-Führung oder in einer sehr guten Selbstführung.
Ja.
Und ich glaube, wenn man da angekommen ist, dann ist man automatisch wirksam.
Mhm.
Ja, weil ich konzentriere mich auf das, was ich gut kann, auf das, was ich will. Ich gehe ein bisschen lockerer damit um. Ich bin nicht so eingezwängt in irgendein Korsett.
Ja.
Und damit bin ich wirksam,
denke
ich. Wenn ich selber bin, dann bin ich am wirksamsten.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man irgendwie erreichen kann.
Prima. Super. Gabi, ganz herzlichen Dank, nicht nur für diese Tipps, sondern für das gesamte Gespräch.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Das hat mich genauso gefreut und ich sehe zu, dass wir das schnell schneiden und schnell den Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellen. Dankeschön.
Dankeschön, Burkhard.
Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD 21 Academy GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de.